Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Henry wird durch Musik daran erinnert, wer er eigentlich ist. He gave me this sound. Wir kommen ganz zum Schluss nochmal auf Henry zurück, am Schluss dieser Predigt. Aber erstmal brauchen wir noch 6 andere Bilder, Bausteine, Geschichten. Am ehesten könnte man sagen 6 Orte. Also ich erzähle euch jetzt kurz von 6 Orten und so ähnlich wie Henry merken wir die uns und sie tauchen dann in dieser Predigt wieder auf. Also der erste Ort ist dieser. Ich war letzte Woche an einem Ort, der ist wie so eine Wunde in der Landschaft. Es ist übrigens, das Bild ist nicht original von da, aber so ähnlich sah es aus. Ein alter Kalksteinbruch hat sich in die Landschaft gefressen und jetzt wird da nicht mehr gearbeitet. Nahe an eine Ortschaft in Nordhessen heran. Manche Leute werfen ihren Müll da über die Kante runter. Also kein besonders schöner Ort. Und wenn man von oben drauf gucken würde, würde man wirklich sehen, wie so eine klaffende Wunde in der grünen, bewaldeten nordhessischen Landschaft. Voller Schutt, Müll tatsächlich auch. Also ein toter Ort mitten in Lebendigem. Der zweite Ort, an dem war ich letzte Woche auch, das ist ein ganz anderer Ort, kein Loch, sondern eher ein Berg. Oben auf diesem Berg so eine Art Plateau mit einer Wiese. Auf dieser Wiese spielten Kinder. Also wenn ich mich jetzt umgedreht hätte hier und ich das Foto da gemacht, dann hätten da Teenager Fußball gespielt. Dieser Ort, dieser Hügel ist so eine Art Jugendcamp, an den Hängen dieses Hügels vor allem. Bunte Bauwagen. Jeder dieser Bauwagen repräsentiert eine andere Nation, ein anderes Land. Auf diesem Hügel begegnen sich Nationalitäten. Und das war ein völlig anderer Ort als eben diese Wunde in der Landschaft, ne? Lebendig, grün, bunt. Und ganz oben, vor allen Dingen, weil es jetzt auch noch schönes Wetter war, blauer Himmel und so, fühlt sich's bisschen so an, als wärst du im Himmel. Also vor allen Dingen, wenn du diesen Hügel so hochgestapft bist, hattest du das Bedürfnis, dich oben in diese Wiese zu legen und einfach nur nach in den Himmel zu schauen. Es waren jetzt 2. Jetzt kommen noch 2 weitere Orte. An denen war ich nicht, sondern die entstehen jetzt in eurer Fantasie, jedenfalls wenn ihr mitmacht. Stell dir ein trockenes, heißes Wüstental vor. Es ist einigermaßen klar erkennbar ein Schlachtfeld. Allerdings ist die Schlacht schon lang vorbei. Du siehst da schon Tote, allerdings riechst du kein Blut mehr, hörst keinen Schmerz mehr. Es sind auch keine Sachen von den Soldaten, die noch rumliegen, irgendwie Klamotten, Waffen, Bilder der Familie oder so, sondern nur noch verblichene Knochen. Es ist wirklich sehr lange her. Das Leben ist schon so lange weg von diesem Ort, dass man nur noch Reste sieht. So, komischer Ort, ich weiß, aber ihr habt ja Fantasie. Und jetzt noch ein Ort, wieder ein ganz anderer. Eine große Fläche von Menschen, voller Menschen, ein Festival, ein Konzert. Kannst dir auch ein Fußballstadion da unten vorstellen, was du lieber hast. Jedenfalls viele Leute, 37 Grad warmes Blut pulsiert durch diese Adern, Hunderte oder Tausende von Lungen verbrauchen den Sauerstoff, viele Muskeln sind in Bewegung, man hört die Stimmen dieser Leute, also dieser Ort ist extremst lebendig. Das Gegenteil zu dem anderen Ort. Noch 2 Orte, wie gesagt, ich komme nachher auf die zu, ihr müsst jetzt noch keine Zusammenhänge herstellen, ne? Ich komme nachher immer wieder auf die zurück. Ein Wohnzimmer in einem Kloster. Ich weiß, dass ihr jetzt kein Wohnzimmer da seht, aber trotzdem symbolisiert das Bild, was ich sagen will. Ein Wohnzimmer in einem Kloster. Da war ich auch letzte Woche. Saß da mit 9 Leuten auf Sofas, also Wohnzimmer. Ja, es war so wie so eine Stube irgendwie, so ein groß, hoher Raum. Aber halt so mit so Sofas bestückt irgendwie, so ein Aufenthaltsraum. Und einer erzählt davon, dass er gerade in einer Situation steckt, wo er nicht weiter weiß. Mutige Entscheidungen, aber auch Niederlagen haben ihn dahin geführt. Jedenfalls läuft er wie so auf so eine Mauer zu, so wirkt es für ihn. Ja, also das, die scheint mir nicht überwindbar. Ich weiß nicht, wie ich hier jetzt nochmal gescheit weiterkomme. Es gibt keine Lösung. Die Zeit läuft auch ab. Also das läuft irgendwie wie so auf so einen Kulminationspunkt zu. Der Druck wächst und er denkt, scheiße, wie bin ich hier reingeraten? Ich sehe hier nur eine Mauer. Selber Raum, ein anderer erzählt von einer ähnlichen Situation. Die Zeit wurde knapp. Er wusste auch nicht genau, wie er hier nochmal rauskommt. Und dann passiert irgendwie was Unverhofftes. Was Plötzliches oder jedenfalls plötzlich sieht er, diese Mauer ist keine, da ist eine Tür. Da geht's doch weiter. Er fühlt sich von jetzt auf gleich erlöst. Alles ist irgendwie anders. Eine Tür hat sich aufgetan. So. Wir halten also fest, Henry, dann diese Wunde in der Landschaft und dieser Hügel, auf dem Teenager Fußball spielen. Dann das uralte Schlachtfeld und das Festivalgelände und die Mauer, wo du nicht weißt, wie du drüber kommst oder wie das weitergehen soll und die Tür, die sich öffnet. So, jetzt gibt es einen kleinen Gedankensprung. Heute ist Pfingsten, wisst ihr wahrscheinlich. Die meisten Leute in Deutschland können mit Pfingsten wenig anfangen. Also besonders, wenn sie keine regelmäßigen Kirchgänger sind, fragt mal Leute, die wissen sie vielleicht noch nicht mal unbedingt, was jetzt an Pfingsten genau passiert ist. Ihr wisst es möglicherweise, die Ausgießung des Heiligen Geistes. So. Und da sind wir schon bei einem Punkt, wo man sagt, okay, was genau soll das sein? Die Ausgießung des Heiligen Geistes. An diesem Tag, diesem Feiertag, geht es um die dritte Person der Trinität. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und der ist irgendwie schwerer greifbar. Das macht diesen Feiertag ein bisschen speziell. So, mit Gott Vater kann man ja irgendwie was anfangen, ne? Also jetzt mal unabhängig davon, ob man an ihn glaubt oder nicht, aber man kann sich da was vorstellen, der Vater von allem irgendwie, okay. Gott Sohn, okay, Mensch geworden, gestorben, auferstanden, kann man sich was vorstellen. Aber Gott Geist, Heiliger Geist, ein abstraktes Wort, das Wort an sich ja schon, ne? Ich habe mal so ein bisschen überlegt, es gibt, wo nutzen wir das sonst? Teamgeist. Wir alle wissen irgendwie, was das ist, Teamgeist, aber beschreibt das mal, was das genau ist, wie man das, es ist nicht so leicht packbar, was Teamgeist ist. Oder beschreibt mal deinen Geist, in dem eben diese Bilder von einem Wohnzimmer in einem Kloster entstanden sind. Was genau ist dein Geist? Dein Verstand? Deine Seele? Ist das nochmal was anderes? Oder eben sogar Geist im Gespenstersinn, ne? So spooky-mäßig, ist auch nicht so richtig zu packen. Oder Himbeergeist, oder begeistert, oder entgeistert, oder Lebensgeister. Also wir verbinden was mit dem Wort und doch ist es schwer fassbar. Er ist schwer zu greifen, dieser Begriff Heiliger Geist. Und deswegen ist dieser Feiertag auch manchmal schwer zu packen. An dem Pfingstereignis geschah etwas Komisches. Bei Weihnachten, da ist das einfacher, Kind in der Krippe, okay. Oder bei Ostern, Karfreitag erst, ne, Mann stirbt. Ostern, Grab leer. Himmelfahrt, da wird es schon speziell, Mann verschwindet irgendwie von dieser Welt. So, aber dann Pfingsten, was passiert da genau? Anhänger dieses Mannes, gestorben, auferstanden, dieses Mannes, versammeln sich in einem Haus, nachdem er nicht mehr leiblich bei ihnen ist. Immer wieder und dann plötzlich, in Jerusalem übrigens, und dann plötzlich vibriert die Luft, es gibt irgendwie so eine Lichterscheinung, das Licht verteilt sich auf die Anwesenden, so wird das da beschrieben, ne, in Apostelgeschichte. Und dann verstehen die Leute plötzlich Sprachen, die sie nicht gelernt haben, und aus einem ängstlichen Petrus, da wird es dann wieder greifbar und konkret, aus einem ängstlichen Petrus wird ein mutiger Petrus und der hält eine Rede, kann man nachlesen, und am Abend dieses Tages ist eine Bewegung von Tausenden losgetreten und die Kirche ist geboren. Also eigentlich der Geburtstag der Kirche, Pfingsten. Ne? Aber dieses Ereignis da mit der Luft, das Rauschen, das Licht. Pfingsten ist wichtig, ein Mega-Ereignis eigentlich in der Kirchengeschichte, aber auch ein komisches. Was passiert da genau? So, ich werde heute nicht versuchen, das im Detail oder irgendwie sachlich, theoretisch euch zu analysieren, auseinanderzudrehen und nachher wisst ihr, was da passiert ist. Aber ich will mich mal ein bisschen mit dieser mysteriösen Kraft beschäftigen, die Bibel Geist Gottes nennt. Ich will auch sie nicht erklären, kann ich gar nicht, bin ich vielleicht nicht schlau genug zu oder vielleicht ist das auch einfach schwierig. Aber ich will euch sozusagen ein bisschen begeistern und ein bisschen motivieren, diese Kraft erleben zu wollen. So, und wir schauen dafür in einen Text, der hat jetzt nicht viel mit Pfingsten zu tun, aber eben mit dem Geist Gottes und diesem Wirken. Und wieder, ich sage das Wort seltsam jetzt oder merkwürdig oder so zum x-ten Mal, auch dieser Text ist ein seltsamer. Und er steht in einem seltsamen Buch. Man kann auch sagen, dieser Text ist ein starker und er steht in einem starken Buch. Das Buch ist das Buch Hesekiel. Also mein kleiner Bruder fand das immer so witzig, weil er gesagt hat, es hieße Hesekiel. Hesekiel, hat er immer gesagt. Gut, also Hesekiel, wahrscheinlich wurde er dann im Hebräischen nochmal anders ausgesprochen, ne? War ein Prophet im Alten Testament. Also ein Mensch, der sich von Gott berufen sah, dem Volk in seine aktuelle politische, wirtschaftliche, was auch immer Lage zu sagen, was hier von Gott zu sagen ist. Das könnte man einen Propheten nennen. Weniger jemand, der die Zukunft voraussagt, sondern jemand, der sagt, das ist jetzt bedeutsam. Und die Lage, zu der er da redete, war schon auch eine spezielle. Ich beschreibe sie kurz. Ihr müsst euch vorstellen, das Land Israel, das seine Blütezeit unter den großen Königen David und Salomo hatte, das war lange Geschichte. Dieses Reich war zerfallen vor einigen Jahrhunderten in zwei Reiche, schon mal nicht gut. Und das Nordreich, das war vor einiger Zeit von den Assyrern erobert und platt gemacht worden. Und jetzt war auch das Südreich, und zu diesem Südreich gehörte die heilige Stadt Jerusalem, also der Kern, das Herz dieses Landes, von den Babyloniern erobert. Sie haben nicht ganz so wie die Assyrer das Volk einfach nur platt gemacht quasi, es war ein bisschen humaner, könnte man sagen, aber sie haben die Entscheidungsträger, die Wirtschaft, die Leute aus der Wirtschaft und Religion und Politik, also die wichtigsten Leute, die haben sie deportiert nach Babylon, um dieses Land leichter unter Kontrolle zu halten. So, Hesekiel ist einer dieser Deportierten, er ist ein Priestersohn und jetzt sitzt er also da in der Fremde, ne? Und da entstehen diese Texte. Und die sind auch fremdartig. Wenn ihr das Hesekiel-Buch mal lest, da kommen immer wieder fremdartige Dinge vor. Das ist ein bisschen, ich sag's jetzt mal sarkastisch, ein bisschen als protokolliere jemand einen LSD-Trip hier und da. Also Leute, die versucht haben, das, was er da gesehen hat, zu malen, da werden immer ganz merkwürdige Bilder raus. Und wenn ihr da mal Hesekiel googelt, dann kommt er natürlich auf die Seiten, wo es irgendwie bibelkundemäßig, kirchenmäßig so. Aber da finden sich auch ganz viele Seiten von schrägen Leuten, die irgendwie was mit UFOs zu tun haben und die sich auf Hesekiel berufen, ja, oder irgendwelche Verschwörungstheorien. Also es finden sich schräge Leute heute manchmal in Hesekiel wieder, weil das, was er schreibt, fremd ist, mysteriös, schlecht zu packen. Ich habe aber ein wunderschönes Zitat über ihn gefunden und das, finde ich, beschreibt ihn sehr gut. Da hat jemand gesagt, Hesekiel hat das Volk gelehrt, im Dunkel der Nacht Lieder zu singen. Hesekiel hat das Volk gelehrt, im Dunkel der Nacht Lieder zu singen. Könnte man an Henry denken. So, und jetzt schauen wir uns eins seiner inneren Bilder vor, das er hatte. Und ich finde, es ist eins seiner großartigsten. Ich spürte, es ist Hesekiel 37, wer das wissen will. Ich spürte, wie der Herr seine Hand auf mich legte. Er führte mich im Geist durch die Luft und setzte mich mitten in der Ebene nieder. Ja, im Geist, ist wohlgemerkt. Also da passiert etwas mit diesem Hesekiel. Irgendwie kann man es schwer packen, was, ne? Wo die Bibel vom Geist Gottes redet, da ist das immer so. Da kommt irgendwie eine Kraft auf einen Menschen und sie bewirkt etwas, was dieser Mensch nicht tun könnte. Man könnte sagen, wenn man den Heiligen Geist beschreiben will, das ist der hier und heute und jetzt handelnde Gott. Der hier und heute und jetzt handelnde Gott. Der zum Beispiel wie hier redet. Oder der heilt. Oder der eine Situation verändert, eine Tür öffnet. Etwas geschieht und es geschieht oft unvermittelt irgendwie, aber es geschieht vor allen Dingen ohne Zutun des Menschen. Also nicht vom Menschen gesteuert oder manipuliert. So, So, das gehört ganz, ganz tief, nicht nur zu Hesekiel, ne, sondern zum jüdisch-christlichen Glauben, kann man sagen. Dieser Gott, an den wir da glauben, ja, der handelt manchmal wirklich, also erlebbar. Das gehört ganz tief dazu. Und logisch, dass das dann, wenn man davon erzählt oder so, auch fremdartig wirken kann. Weil eben nicht was passiert, was Menschen tun, sondern etwas anderes, etwas Übernatürliches irgendwie. Man kann das nicht packen, man kann das erleben. Ich spürte, dass der Herr seine Hand auf mich legte. So, also, was erlebt er da? Man könnte das eine Vision nennen oder ein Traum oder sozusagen so einen inneren Film irgendwie. Und dieser Film spielt jetzt eben auf diesem Schlachtfeld, auf dem ihr heute schon mal wart. Der ganze Boden war mit toten Gebeinen bedeckt. Der Herr führte mich überall herum und zeigte mir die Gebeine. Es waren unzählige und sie waren völlig ausgetrocknet. Es gibt manchmal in unserem Leben so Orte oder so Situationen oder so Lebensphasen, die ziemlich tot wirken oder so einzelne Bereiche in unserem Leben. Sieht das aus wie Endstation. Also hier ist jetzt, geht nicht weiter hier. Schon lange nicht mehr. Ja, schon ganz vertrocknet. Bei Hesekiel damals ist das natürlich, ne, der Mann hat gerade, oder diese Texte entstehen über 20 Jahre, die er da in der Fremde ist, aber er hat eine Deportation erlebt. Ne? Du erlebst, wie dein eigenes Volk untergeht, die Freiheit verliert. Und mit diesem Erlebnis geht eine ganze Welt unter, nämlich eine Welt, in der Gott die beschützt, die an ihn glauben. Diese Welt geht da unter, hat er nämlich nicht, ne? Irgendwie. Hesekiel ist ganz schön tief gefallen. Etwas in ihm ist gestorben. So. Und jetzt stolpert er da im Traum oder in der so durch diese Knochen und das sind seine Leute. Ne? Das ist sein Volk. Dieses Volk ist tot, so sagt das Bild. Das Leben ist schon richtig lange weg. Der Tod hat so richtig endgültig gewonnen. Das ist jetzt übertragen auf unser Leben. Das ist so dieser kalte Schauer, wenn du jahrelang vielleicht auf Gott gehofft hast und du am Anfang hast du noch gedacht, das wird schon. Und dann hast du irgendwann gedacht, oh, also das wird immer schwieriger. Und irgendwann hast du gesagt, boah, hier hilft jetzt echt nur noch ein Wunder. Und dann zerbrach deine Welt. Das sind diese toten Orte. Ich weiß nicht, ob du jetzt an Dinge denkst, wo du eigentlich die Hoffnung aufgegeben hast. Du sagst, hier ist irgendwie Endstation. Ja, ich hoffe nicht, dass das für dein ganzes Leben gilt. Aber ich meine, es gibt ja so einzelne Dinge, ne? Wo die Hoffnung, oder vielleicht denkst du da an andere Leute, die da drin stecken. Ich könnte jetzt ein paar aufzählen, solche Orte, wo ich denke, eigentlich... Letzte Woche saß ich, wie gesagt, mit 9 Leuten zusammen in diesem Wohnzimmer im Kloster. Das war in Triefenstein bei den Christusträgern. Dieter Dahmen hat hier vor 3 Wochen, glaube ich, egal, hat hier jedenfalls auch in dieser Predigtreihe gepredigt. Und er ist dort seit 50 Jahren einer dieser, Mönche ist nicht das richtige Wort, ja, dieser Leute, die da diese Lebensgemeinschaft leben. Und wir waren da zu Besuch, sozusagen, wir waren 4 Tage dort und wir, das ist eine Gruppe von normalerweise 12, aber diesmal waren wir nur 9 Leuten, die sich seit 7 Jahren treffen, immer einmal im Jahr, so ein paar Tage lang. Und dann tauschen wir uns darüber aus, was ist so los in unserem Leben. Und einer von den Leuten ist zum Beispiel Gernot Elsner, der vor 2 Wochen hier, der Mann mit der Schrotflinte, wenn ihr euch erinnert, der gehört auch in diese Gruppe. So. Und dann, wenn ein paar Leute zusammensitzen und so viel Zeit haben zu erzählen, ne, dann kommen logischerweise solche Geschichten auf den Tisch, die mit so einer Mauer zu tun haben. Das war nicht nur einer, der sowas erzählt hat. Ja, wo einer sagt, an dieser Stelle meines Lebens weiß ich nicht weiter. Ich weiß keine Lösung. Ja, das sieht nicht so aus, als ob hier nochmal was geht. So. Diese Erfahrung, wo dann nur noch beten hilft oder hoffentlich hilft oder wie. So, und das sind ganz normale Leute mit ganz normalen Geschichten. Wenn ihr eure erzählen würdet, hätten wir 100 solche Geschichten hier. Ich glaube, jeder von euch hätte irgendeine. Und manche hätten vielleicht richtig schwerwiegende, die ihn auf den Schultern lasten. In dem Kloster, da waren das natürlich ganz konkrete Dinge, die ich jetzt auch im Kopf habe und erzählen könnte. Das mache ich natürlich nicht. Ne? Sondern das bleibt dann schon in diesem Raum. Aber in deinem Kopf sind jetzt wahrscheinlich auch konkrete Dinge, wo man mit Knochen irgendwie arbeiten könnte, um ein Bild davon zu malen, von dieser konkreten Sache oder mit einer Mauer. Das sind die Stories, die uns runterdrücken oder wütend machen oder traurig machen oder Sorgen machen oder so. So, vom Geist Gottes reden, heißt in so einer Situation trotzdem von Hoffnung reden. In der Nacht Lieder singen. Jetzt lese ich eine längere Passage aus diesem Ezekiel-Buch. Und wir gehen nochmal zu diesem Bild zurück, das passt. Da fragte er mich, ja, also mit er ist Gott oder der Geist Gottes, oder wer gemeint? Du Mensch, können diese Knochen wieder zu lebenden Menschen werden? Ich antwortete, ja, das weißt nur du. Und er fuhr fort, rede als Prophet zu diesen Gebeinen. Gebeine heißt Knochen übrigens. Ruf ihnen zu, ihr vertrockneten Knochen, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, der mächtige Gott, zu euch. Gebt Acht, ich bringe Lebensgeist in euch und ihr werdet wieder lebendig. Ich lasse Sehnen und Fleisch auf euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Und dann hauche ich euch meinen Lebensgeist ein, damit wieder Leben in euch kommt. Ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin. Ich tat, was der Herr mir befohlen hatte. Während ich noch redete, hörte ich es rauschen. Die Knochen rückten zueinander, so wie sie zusammengehören. Ich sah, wie Sehnen und Fleisch darauf wuchsen und sich eine Haut bildete, aber es war noch kein Lebensgeist in ihnen. Da sagte der Herr zu mir, du Mensch, sprich als Prophet zum Lebensgeist, sag zu ihm, so spricht der Herr, der mächtige Gott, komm aus allen vier Himmelsrichtungen und hauche diese Toten an, damit wieder Leben in sie kommt. Ich tat, was der Herr mir befohlen hatte. Da kam der Lebensgeist in sie und sie wurden lebendig und standen auf, es war eine riesige Menschenmenge. Dieses Schlachtfeld und das Festivalgelände sind ein und derselbe Ort. Vorher, nachher. Die Szene ist komisch, zugegeben. Ja? Also zusammenrückende Knochen, Sehnen, Muskeln, Fleisch wachsen darüber. Ich habe gedacht, man möchte gar nicht wissen, wie ein Tontechniker das jetzt umsetzen würde, wenn das ein Film wäre. Ja? Das, auf jeden Fall würde es sich unecht anhören, weil so etwas passiert nicht normalerweise. Wofür das Bild eigentlich steht, ist klar, wenn man die Historie kennt und Hesekiel und seine Zeit. Ein totes Volk wird wieder lebendig. Aus einer Knochenwüste entsteht ein Volksfest. So, das Entscheidende ist, wodurch? Durch den Lebensgeist, so wird er hier genannt. Der Atem Gottes. Unsere Reihe heißt Spiro Ergo Sum. Ich atme, also bin ich. Der Geist Gottes wird in der Bibel oft mit, er ist auch da, schwer zu packen, ne? Aber Bilder, die passen, sind Oder das Wort, was da steht im Hebräischen, heißt Ruach und das steht für Wind, also auch für den ganz normalen Wind, Hauch und eben auch Geist. Der Wind ist sozusagen eine Kraft, die du spürst, aber nicht siehst. Den Wind kannst du nicht einfangen, vor allen Dingen im Altertum nicht. Du kannst ihn nicht, seine Kraft nicht speichern. Aber wenn er bläst, was du nicht irgendwie ankurbeln kannst, dann treibt er Schiffe an, dann kühlt er in der Hitze, dann fegt er wie ein Orkan. Ruach. Oder eben er haucht Toten neues Leben ein. Der Geist Gottes ist also die Seite von Gott, sozusagen der unverfügbare Gott, dessen Handeln man nicht erzwingen kann. Aber wenn er handelt, wenn er weht, dann geschieht, was Menschen nicht möglich ist. Das macht sozusagen unsere Hilflosigkeit aus, wenn wir über Gott reden oder den Geist Gottes reden. Ne? Wir können das nicht machen, aber es macht doch die Hoffnung aus, die man in jeder Situation behalten kann, weil Gott etwas tun kann. So, vorher waren da nur Knochen, jetzt eine Armee von Menschen aus einem Totenfeld wird ein Festplatz. Kannst du dir das für die Dinge vorstellen, an die du eben gedacht hast? Dass da Gott Knochen, oder dass du da Knochen siehst, aber Gott sieht da Leben. Möglich, potenzielles Leben. Du siehst eine Mauer, er sieht da potenziell eine Tür. Kannst du dir das vorstellen? Wahrscheinlich kannst du es dir nicht vorstellen. Als Hesekiel gefragt wird, ne, was meinst du, können aus diesen Knochen wieder lebendige Menschen werden? Da sagt er, so ganz klug, weißt nur du, ja, so würde ich auch sagen. Also, nee, heißt das, eigentlich nicht, aber du würdest wohl nicht so fragen, wenn, ne? Vielleicht ist dir was anderes möglich. Wenn wir da mit den Jungs einmal im Jahr zusammenkommen, dann werden auch andere Geschichten erzählt. Dann erzählen Leute auch von solchen Erfahrungen, wo der Geist Gottes etwas bewegte. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche nur abgespacete Sachen, sondern wo jemand unverhofft etwas geschenkt wurde. Oder wo diese Tür sich öffnet, wo jemand was riskiert hat und er hat gewonnen. Wo Konflikte sich klären konnten, wo einer einen Entwicklungsschritt macht. Das ist schön, wenn man Leute so 7 Jahre immer wieder sieht, ne? Wie die sich weiterentwickeln. Ich könnte jetzt wieder ganz konkrete und zum Teil auch spannende Sachen erzählen. Alles Erfahrungen, von denen diese Leute im Nachhinein sagen, Gott hat da gehandelt oder der Geist Gottes hat da gehandelt. Unverfügbar, aber ja, ist passiert. So. Interessant ist, so sehr diese Kraft, dieser Wind da, ne, unverfügbar ist, wir nicht machen können, eine Kraft von außen, so sehr sind wir trotzdem immer auch irgendwie mit von der Partie. Nie kann man einfach sagen, ja, dann lege ich Hände in den Schoß, schaue ich mal, ich kann eh nichts machen, ne? Katastrophe, gucken wir mal, wie Gott mich da rausholt. Sondern hier bei dem Text ja auch, da heißt es, auf diesem Totenfeld, da sagt Gott zu Hesekiel, los, rede, weck diese Knochen auf. Weck sie auf. So. Sag ihnen, dass Gott sie lebendig machen will. Und dann später soll er das ja nochmal tun. Ne? Mensch, sprich als Prophet zum Lebensgeist. Sag zu ihm, er soll von den vier Enden. So. Es ist sozusagen die Kraft Gottes und der Mensch ist irgendwie beteiligt. Ich glaube, das trifft auch auf unsere Situation zu. Ich habe am Anfang ja von dieser Wunde da erzählt, diese Wunde in der Landschaft. Und dann habe ich erzählt von einem Hügel voller Leben, voller Kunst auch. So, ich war an diesem Ort letzte Woche, aber es ist ein und derselbe Ort. Nur liegen 30 Jahre dazwischen, deswegen hatte ich kein Bild von diesem Ort, wie es hier früher aussah. 30 Jahre früher. Im hessischen Spangenberg sah es ungefähr so aus. Vor 30 Jahren ein Loch, ein Krater, ein kleiner Canyon, ein Kalksteinbruch. Werner Pfetzing gehörte diese Grube. Seine Familie, Vorfahren haben da Kalk abgebaut. Bis in die 60er Jahre so. Und dann beginnt dieser Werner Pfetzing etwas Verrücktes. Er schüttet das Loch zu. Und zwar allein. Immer nach Feierabend über 25 Jahre. Also ich war dann ganz froh, dass er auch eine Planierraupe benutzt hat. Ich dachte zuerst so Handschaufel und nee, aber halt den Schutt von der Umgebung, der wurde da hingeschmissen, ne, und dann hat er mit der Walze immer wieder verdichtet und so. 25 Jahre lang und es entstand ein Berg mit Bäumen und Wiesen begrünt und sein Anliegen war irgendwie, ich will diese Wunde schließen in der Landschaft. So, ganz oben dann ist dieses Plateau und er baute da so ein Steinkreuz und zwei Wochen später stirbt er. Und seine Witwe ruft bei Pfarrer Johannes Weth an, das ist dieser Mann hier, hat irgendwie von seiner Arbeit mit Jugendlichen so gehört und hat gesagt, ich habe ein Berg zu verschenken, wollte den haben. Der Pfarrer gab seinen Job auf, zog dahin und mit einem Team entsteht dort seit 10 Jahren ein Ort, wo Wunden zwischen Menschen geheilt werden. Vor allem zwischen Menschen verschiedener Nationalitäten. Früher hieß das da Galgenberg, heute heißt das Himmelsfels. Himmelsfels könnt ihr googeln, dann findet ihr das. Die haben das Gebiet zum internationalen Raum erklärt. Also braucht mal wieder ein bisschen Fantasie, ne? Aber wenn du da hinkommst, musst du unten, als Deutscher musst du einen Pass erstmal dir, also ein Visum beantragen. Als Internationaler sonst darfst du rein. Ich durfte einfach so rein, als Schweizer. So, und dann stehen da diese Bauwagen, die Botschaften verschiedener Länder. Und der Berg wird nach und nach künstlerisch gestaltet, vor allen Dingen mit Mosaiksteinen, weil sie sagen, hier ist so viel Zerbruch und etwas Schönes ist entstanden. Mosaik ist genau das richtige Bild dafür. Konfi-Gruppen fahren dahin, es gibt Festivals, Leute finden dort Arbeit. Und der Ort der kleine Ort Spangenberg, ja, am Fuß dieses Berges, der am Anfang Sorge hatte, was genau passiert da jetzt da, wird so nach und nach belebt, so verändert, alte Häuser restauriert und so. Ich dachte, aus sowas könnte nochmal 10 Jahre oder 20, da könnte da das deutsche Taizé draus werden. So ein bisschen ist es da. Wenn man dort ist, merkt man, hier weht ein Spirit irgendwie, der irgendwie ein bisschen mehr ist als nur Teamgeist, ein bisschen viel mehr. Der ist nicht von dieser Welt. Da hat der Lebensgeist an einen toten Ort wieder Leben gebracht. Da kam zum Beispiel, hat er uns erzählt, da kommt eine alte Frau auf dieses Gelände und an einer Stelle, wo sie gerade so ein Raum, wo was weiß ich, 50 Teenager reinpassen, so eine kleine Kapelle, kann man sagen, bauten, die blieb da stehen und sagte, hier ist mein Mann vor Jahrzehnten bei der Arbeit im Bergwerk ums Leben gekommen, nur weiter unten. Und sie ist tief getröstet zu sehen, dass an diesem Ort heute Kinder spielen, singen. Beziehungen bauen zwischen Kulturen. Da war Tod und da ist jetzt Leben. Der ganze Berg besteht wirklich aus Schutt. Also wenn du nur ein bisschen gräbst, ist da zum Teil keine richtige Erde. Ja, Scherben oder Trümmer und Steine, aber er lebt. Und du hörst hier, wie an Pfingsten sozusagen, unterschiedliche Sprachen, aber die Leute verstehen sich. Der Geist Gottes, kann man sagen, verbindet sie. So, hier hat Ruach etwas bewirkt, was Menschen nicht tun können, finde ich. Aber, darauf will ich eigentlich hinaus, es hat auch ein Mann 25 Jahre lang Schutt aufgeschüttet. Also da passiert etwas, was irgendwie was Besonderes ist, aber der Mensch ist beteiligt. Besucht diesen Ort mal, wenn ihr mal in der Nähe seid. Ich glaube, ihr werdet ermutigt, irgendwie an diese Kraft zu glauben oder wenigstens wieder Hoffnung zu gewinnen und gleichzeitig eure eigene Kraft zu investieren. Ich lese noch den Schluss. Dann sagte der Herr zu mir, du Mensch, diese toten Gebeine sind das Volk Israel. Du hörst doch, wie sie sagen, unsere Gebeine sind vertrocknet, unsere Hoffnung ist dahin, wir haben keine Zukunft mehr. Darum rede als Prophet zu ihnen und sag, so spricht der Herr, der mächtige Gott, gebt Acht. Ich öffne eure Gräber. Ich hole euch mein Volk heraus. Ich führe euch heim ins Land Israel. Ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich das tue. Wenn ich eure Gräber öffne und euch mein Volk aus ihnen heraushole. Ich gebe meinen Geist in euch, damit wieder Leben in euch kommt. Ich bringe euch in euer Land zurück. Ihr sollt erkennen, dass ich das angekündigt habe und dass ich tue, was ich sage, ich, der Herr. Also damals steht natürlich die konkrete Hoffnung dahinter, ne? Dieses Volk kann irgendwann wieder nach Hause. Dieses Volk wird überleben, wieder existieren, wieder zurück ins Leben kommen. Eines Tages werden wir wieder leben. Aber hier ist noch was anderes gesagt und darauf möchte ich jetzt zum Schluss noch raus. Das eigentliche Ziel ist nicht nur, euch geht's wieder gut, ihr seid wieder zu Hause, sondern da steht, ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Also ihr werdet erkennen, dass ich diese Möglichkeit habe. Ich weiß nicht, wo du in deinem Leben gerade im Moment am allerdringendsten das bräuchtest, Lebensgeist. Wenn es passiert, dass da sich was verändert, was du nicht ändern kannst, dann denk mal an diesen Satz, ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Also, dass ich jemand bin, der in deinem Leben etwas verändern kann, was du nicht kannst. Der Leben schaffen kann, wo nur Tod ist. Türen öffnen kann, wo nur Mauern sind. Vielleicht wirst du dann auf Gräbern tanzen. Vielleicht wirst du dann ein Dankgebet sprechen. Vielleicht wirst du dann deine Geschichte Leuten erzählen, die gerade das nicht erleben. Vielleicht wirst du auf einem Berg von Schutt Fußball spielen. Zum Schluss, was kann man bis dahin tun? Ne? Ich habe ja gesagt, das ist jetzt auch nicht irgendwie verfügbar. Können wir nur... Ich denke, wir können nicht viel tun, aber ein bisschen. Nicht viel, weil das wirklich unverfügbar ist. Der Wind weht, wo er will. So hat Jesus das mal gesagt. Er weht, wo er will. Du kannst aber darauf warten und du kannst dafür beten und warten und beten. Und natürlich, weil du darauf hoffst, dass es passieren kann, auch das Menschenmögliche tun, wie dieser Mann mit seinem Bulldozer. Und so Tage wie heute, so Pfingstfeste, ne, die halten vielleicht den Glauben in dir wach, dass es Hoffnung gibt, dass es doch Hoffnung gibt. Und die erinnern dich vielleicht daran, dass du nicht allein bist, auch wenn du es denkst. Dass Gottes Geist zwar nicht verfügbar ist, aber dass er um dich ist, dass er da ist, dass du nicht alleine durch dieses Leben läufst. Und die erinnern dich daran, diese Festtage, vielleicht erinnern sie sich auch daran, wer du eigentlich bist. Hesekiel sagt seinen Leuten, ihr seid immer noch Volk Gottes. Erinnert euch daran, haltet das ist euch garantiert, ihr seid immer noch das, was ihr aus Gottes Sicht seid. So, und jetzt bin ich wieder bei Henry. Ne, der erinnert wird durch Musik jetzt in dem Fall, aber Musik ist vielleicht auch sowas, wer du eigentlich bist. Er sagt, Gott hat mir diese Klänge gegeben, ne? Bisschen abgedreht, I'm a holy man, ja. Aber warum, ja. Wer Henry aus Gottes Sicht eigentlich ist. Also, was du tun kannst, ist lauschen heute, ob du diese Musik hörst, die dich daran erinnert, wie Gott ist und wer du bist. Gottes Stimme, die deine Seele versteht. Das ist vielleicht Musik, das ist vielleicht auch Natur, das ist vielleicht, keine Ahnung, das ist vielleicht ein Text, lese Hesekiel, diese Predigt, was auch immer. Die dir sagt, diese Stimme, dass du nicht vergessen bist, dass Gott bei dir ist, dass es Hoffnung gibt, dass Gottes Geist alles verändern kann und dass es in Mauern Türen gibt und dass man Berge versetzen kann. Jetzt schauen wir einfach zum Schluss noch mal ein paar Momente dieses Bild an. Und das hat mal jemand für mich gemalt, nachdem wir über Hesekiel 37 geredet hatten. Das ist davon inspiriert. Schau das einfach mal, wir haben ganz Stille hier. Schau es einen Moment an und formuliere im Geist still das Gebet, was dir wichtig ist, worum du diesen Gott bittest, dass er mit seinem Geist etwas verändert.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.